Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Neulich habe ich eine Folge gemacht über den Nämndö-Skärgård-Nationalpark. Der jüngste Nationalpark, oder wird bald der jüngste Nationalpark sein werden, wird Anfang September eingeweiht, dann ist es der 31. Der 30., also der bisher jüngste Nationalpark, der befindet sich im Süden von Schweden, in Småland. Das ist der Åsnen-Nationalpark. Und in diesem Åsnen-Nationalpark, da war ich vor 2 Jahren, habe hier auf dem Jidnögård übernachtet. Der Jidnögård ist ist ein alter Hof. Mittlerweile sind da mehrere Stugur, also mehrere Hütten, die man sich mieten kann. Es gibt auch einen Campingplatz und von hier aus kann man diesen Åsnen, den ganzen See, das ist ein See, der nicht eine große Fläche hat, sondern der viele Halbinseln, Inseln hat, der ganz viele so unterschiedliche Teile hat, wo man ganz, ganz lang unterwegs sein kann mit dem Boot beispielsweise. Und ein perfekter Ausgangspunkt, um diesen Åsnen zu erkunden, das ist der Jidnögård. Geleitet wird der Jidnögård von Ingrid Uhlsson. Und in dieser Folge, die aus dem Archiv stammt, denn Elchkuss macht gerade Sommerpause, habe ich mich mit Ingrid Uhlsson unterhalten, aber ich war auch auf dem Åsnen unterwegs, vor allem mit dem Boot. Wir waren auf der Suche nach Fischadlern, die wir dann auch gefunden haben. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, und heute möchte ich dich nochmal mitnehmen zum Åsnen in diesen noch aktuell jüngsten Nationalpark in Schweden. Eine ältere Folge, aber ich glaube immer wieder aktuell, denn der Åsnen ist einfach natürlich dauerhaft sehr, sehr schön und ein wunderbares Reiseziel. Viel Freude, viel Vergnügen mit dieser Folge, viel Freude am Åsnen. Hade så bra. Vi hörs. Es ist früh am Morgen, als ich mich mit Michael auf dem Gelände des Jidnögård treffe. Mit einem kräftigen Handschlag begrüßt er mich, dann geht es los. Wir sind ausgestattet worden, sehr reichlich ausgestattet worden mit einem Picknickkorb, den uns eine Mitarbeiterin des Urlaubsressorts des Jidnögård gemacht hat. Wir gehen hinunter zum Strand, wo schon das Motorboot bereit liegt. Es hängt aber Nebel zwischen den Bäumen und sehr, sehr dicht über dem Wasser. Es ist magisch still. Einzelne Felsen ragen nackt aus dem Wasser, das spiegelblank ist. Nur ist da nicht so recht irgendwas, was sich spiegeln könnte. Es ist, als sauge der Nebel alles in sich auf. Eigentlich liebe ich solche Stimmungen. Nur jetzt ist hier nicht ganz so praktisch, denn Michael und ich wollen eigentlich auf Vogelbeobachtungstour gehen. Und wenn man gerade mal so 20, 30 Meter sehen kann, dann ist viel mehr als Enten, die man vielleicht entdecken kann, nicht drin. Also nicht ganz ideale Voraussetzungen. Naja, wir gehen trotzdem los, wir wollen starten, aber der Motor streikt, nichts geht mehr. Die Batterie hat schlapp gemacht. Michael ist es sehr, sehr peinlich. Er ruft kurz im Jidnögård an und schon bringt ein Mitarbeiter eine Ersatzbatterie, die dann eingebaut werden kann und dann kann es auch losgehen. Zuerst fährt Michael sehr, sehr sachte. Der See ist nicht tief, im Schnitt nur 3 Meter und überall liegen Felsen im Wasser. Manche eben auch nur so ganz knapp unter der Wasseroberfläche. Das heißt, man muss schon vorsichtig sein und genau wissen, wo man hier eigentlich rumfährt. Michael ist mit Sicherheit einer dieser Menschen, die ganz genau wissen, was sie da tun und wo sie rumfahren. Er ist auch einer jener Menschen, denen man die viele Zeit in der freien Natur ansieht. Das Gesicht, das wirkt selbst am Ende des Winters, ich befinde mich im April hier mit ihm auf dem See, selbst hier wirkt es irgendwie sonnengegerbt. Aber er ist nicht nur Outdoor-Guide, sondern er ist auch Politiker, wie er erzählt. Vor ein paar Jahren war er noch Bürgermeister in Tingsryd, das ist eine Kommune, die Anteil am Åsnen hat, ist ein bisschen südöstlich des Åsnen gelegen. Mittlerweile ist er aber nicht mehr Bürgermeister, in der Opposition und so hat er nun mehr Zeit für das Draußensein, für Angel- und Vogelbeobachtungstouren. Und so ist es eigentlich ganz spannend, weil sich so allmählich ein Gespräch auch entwickelt über die Natur, über Politik, über alles Mögliche und das ist diese Kombination, finde ich, sehr, sehr, sehr spannend einfach hier an Michael. Ja, als wir etwas weiter draußen sind, da erhöht er die Geschwindigkeit. Die Stille des Morgens wird nun durchbrochen durch das Röhren des Motors. Wie gesagt, es ist Mitte April und es ist noch relativ kalt. Und jetzt treibt mir der eisige Fahrtwind dann doch die Tränen in die Augen und verschleiert alles ein bisschen. Was aber nicht wahnsinnig schlimm ist, denn der Nebel hängt nach wie vor hartnäckig über See, über Felsen, über den Inseln. Und von diesen Inseln gibt es im Osten wirklich unzählige. Und dann meint Michael plötzlich, dass wir im Nationalpark sind. Es hat sich nichts verändert, aber wir haben wohl die Grenze des Nationalparks Osnen passiert. Der Nationalpark und den See Osnen beschreibt Ingrid Ulsson so.
So ein Nationalpark gehört der Stadt. Und das ist gebildet hier. Das ist der jüngste Nationalpark in Schweden. Wir haben jetzt 30 Stück. Und das ist in 2018 gebildet. So, wir haben jetzt 5 Jahre feiern dieses Jahr. Und es ist ja eine wunderschöne See. Der See, ganze See hat ungefähr 155 Quadratkilometer. Und wir haben über 1000 Inseln. Das ist, was macht Osten so einzigartig. Es hat einen Schärengarten in einem Binnensee. Das kann man ja nicht vergleichen mit dem wunderschönen Schärengarten in Stockholm, Göteborg und überall. Sondern es ist ein Binnensee, ein sehr flacher See. Der Nationalpark hat nur 19 Quadratkilometer.
Die Natur ist hier tatsächlich einzigartig. Vögel konnten wir zwar noch keine sichten, weil die Nebelschwaden die Sicht nach wie vor extrem beeinträchtigen, aber ständig tauchen Inseln auf. Södra Aspö, Norra Aspö, Bergöen. Michael kennt sie wie seine Westentasche. Ich verliere allmählich auch so ein bisschen die Orientierung. Auf Bergöen, da zeigte mir einen alten Hof, der lange in größter Abgeschiedenheit bewirtschaftet wurde. Eine sehr, sehr einsame Insel. Und ein kleiner, einsamer Hof, der hier noch darauf steht. Und dann kommen wir zu einem wirklichen Faszinosum. Die Ulvö-Os. Das ist eine langgestreckte, sehr, sehr schmale Halbinsel, auf denen hier und da auch abgeschiedene Ferienhäuser stehen. Ein Os, also im Schwedischen wird das mit A mit Kringel S geschrieben, im Deutschen O-S. Und das ist eine Art Moräne, so eine Ablagerung der Rande eines Gletschers. Und jetzt, lange nach dem Rückzug der Gletscher, hat sich hier so eine Art Grat oder so eine Form von Wall quasi gebildet. Und dieser Grat oder dieser Wall, der zieht sich hier quer durch den See. Irgendwann wird er immer flacher und plötzlich verschwindet er auch unter der Wasseroberfläche. Aber er ist eben nur ganz, ganz knapp unter der Wasseroberfläche. Und es wachsen noch Büsche und Bäume darauf. Es wirkt dann so, als würden diese Bäume mitten im Wasser stehen. Und das sieht wirklich völlig faszinierend aus. Michael lacht, als er erzählt, dass sich hier schon viele ihre Motoren der Motorboote kaputt gefahren haben, weil sie eben den Grat unter der Wasseroberfläche nicht kannten und dann da auch mit ihren Booten hängen geblieben sind. Also schon eine tückische Stelle auch, aber eine sehr, sehr faszinierende. Ja, wir fahren noch weiter herum an verschiedenen Vogelschutzgebieten vorbei. Irgendwann fahren wir wieder Richtung Jednegurt zurück, etwas frustriert, dass der Nebel das eigentliche Ziel unseres Ausflugs bisher zunichte gemacht hat. Wir fahren in so eine windgeschützte Bucht, Michael stellt den Motor ab und wir greifen zu Kaffee und Kanelbulla. Alles ist nach wie vor vollkommen still. Weit entfernt sehen wir einen Angler in seinem Boot, sonst nichts. Da schmecken Kaffee und Kanelbüller doppelt so gut. Und während wir so da sitzen und die Stille genießen, hebt sich dann doch allmählich die Wolkendecke. Die Sonne kommt zwar nach wie vor nicht durch, aber die Sicht wird besser. 2 Kraniche fliegen majestätisch vorbei. Und dann zeigt Michael mit ausgestrecktem Zeigefinger in Richtung Waldrand. Na endlich, meint er. Ich sehe nur irgendwelche schwarzen Umrisse eines Vogels, kann die überhaupt gar nicht unterscheiden. Das könnte jeder Vogel sein, eine Möwe, eine Taube, keine Ahnung wie. Michael aber ist sich sicher, dass das ein Fischadler ist. Fischadler leben einige am Osten, da gibt es mehrere. Er lässt den Motor an und sachte fahren wir nun vorwärts, bis wir auf einer kleinen Insel nahe des Ufers in einer gekrümmten Kiefer ganz oben den großen Horst eines Fischadlerpaares entdecken. Ein Adler lugt neugierig über den Rand des Horstes, als der zweite mit Baumaterial für den Horst angeflogen kommt. Der eine schwebt dann majestätisch von dannen, kommt wenig später mit neuen Zweigen zurück. Sie lassen sich von uns nicht stören, schauen sich durchaus immer mal wieder an, was wir da unten so machen. Aber ansonsten bauen sie ungestört an ihrem Zuhause weiter.
Und wir haben ja sehr viele Fischadler im See. Wir haben zwischen 25 und 30 Horste in diesem See. Und die sagen, das ist die höchste Konzentration von Fischadler in Nordeuropa auf einem Platz. Okay. Das ist ganz toll, mein Lieblingsvogel auch. Wir haben auch Seeadler, ungefähr 3 oder 4 Horste und sehr viele von diesen wunderschönen Prachttauchern. Die rufen ja so schön, die kommen bald hier im Mai.
Seeadler und Prachttaucher bekommen Michael und ich nicht zu sehen. Aber immerhin haben wir eben 2 Fischadler beobachten können. Und damit haben wir immerhin einen der Osnen Big Five erleben dürfen. Seeadler und Prachttaucher sind 2 weitere. Dann natürlich der Elch.
Ja, Elche hatte ich vorgestern eine Elchkuh in Nordjetne getroffen im Wald. Wir haben viele Elche. Die bewegen sich sehr und die schwimmen sehr häufig zwischen den Inseln. Frei, das ist das Schöne. Und dann haben wir auch die Kraniche. Aber die sind nicht ja so viele, die sind mehr unterwegs nach der großen See Hohenbäuerschön. Aber ein paar bleiben ja doch hier.
Ja, Kraniche habe ich auch schon entdecken dürfen. Somit sind also 2 der Osnen Big Five abgedeckt. Wir fahren wieder zurück, machen das Boot fest und kehren zum Aufwärmen in den Jetnugurt zurück. Es ist wirklich eisig kalt mittlerweile oder man ist richtig durchgefroren. Der Jetnugurt ist ein großer Hof. Das gelbe Haupthaus liegt hübsch auf einer leichten Anhöhe über dem See. Dieses Haus ist aber privat. Hier wohnt eben Ingrid Ulsson. Ihr Vater, der hat den Hof übernommen oder gekauft. Und er hat auch die Geschichte des Hofes recherchiert und konnte ihn bis ins Jahr 1320 zurückdatieren. Die Region in sich aber war schon deutlich früher besiedelt.
Und es gibt überall diese Symbolen. Und das bedeutet, wir haben zum Beispiel alte Wikingergraben hier oben. Und da weiß man von, mein Vater hat eine Zusammenarbeit gehabt mit Smolands Museum. Und die wissen, dass es war hier auf der Insel Wikinger. Und die hatten ja eine Verbindung mit Östersjön durch Mörrumsunds Wassersystem. Und die wohnten dann hier oben ganz geschützt auf Inseln, war besser als Festland. Wir haben viele Formationen im Wald von Schärbrennere, also so ein Teich, wo die haben Teer gemacht. Mhm. Und Formationen mit Steine, wie in einer Schiffformation, wo das war Ting. Und so viele alte Plätze im Wald. Und ich arbeite mit einer Liste mit QR-Code, so die Leute können im Wald wandern und dann kommen sie zu dieser Infos ein mit QR-Code und können die lesen. Hier war, so, das okay. Ist meine Arbeit momentan.
Ingrids Vater war es auch, der den Hof allmählich zu einem Ort für Feriengäste umgestaltete. Die frühere Scheune, so ein langgestrecktes rotes Gebäude, beherbergt heute die Rezeption, einen kleinen Laden, ein Café, ein sehr gemütliches Café, ein Restaurant und im Obergeschoss auch so eine Art Pub. Und dort hängt an der Wand ein mächtiger, ausgestopfter Elchkopf. Ingrids Vater hat ihn geschossen. Aber diesem Elch fehlt ein wichtiges Teil. Denn der Bart, also die Elche haben ja immer so einen Bart und der ist abgeschnitten. Ingrid erzählt die Geschichte dazu. Denn hier werden immer wieder auch Feste gefeiert und ja, ein Däne vor einigen Jahren, der becherte etwas zu viel und in seinem alkoholischen Übermut, da griff er zu einer Schere, die hier da irgendwo herumlag und er schnitt dem Elch den Bart ab. Er ist vielleicht dieser Däne der vielleicht einzige Gast, über den Ingrid nicht ganz so positiv spricht. Ansonsten aber, wenn sie erzählt, dann merkt man, wie wichtig ihre Gäste sind. Zum Beispiel jene, die immer wieder nach Jetnø zurückkehren.
Wir haben so viele Stammgäste von Deutschland, die kommen immer zurück und dann muss man sehr viel mit dem sprechen, klar. Aber wir haben Stammgäste, die kommen in 4. Generation. Wir sind hier über 35 Jahren. Das ist Freunde, aber auch sehr wichtige Ambassadeurs für Jetnø und für Småland und für Schweden. Das ist so wichtig. Die kommen immer, jedes Jahr.
Im weiten Gelände des Jednegod, da stehen mehrere Ferienhäuser, kleine gemütlich eingerichtete Stügur, in denen man sich selbst verpflegen kann, also die auch mit einer Küche ausgestattet sind und gibt einen kleinen Grillplatz auch, also man kann ja auch wunderbar grillen dann vor jeder Hütte. Ich habe eine Hütte, die hat auch eine Rollstuhlrampe, auch ein behindertengerechtes Bad, also auch das ist hier gewährleistet. Und es gibt einen Campingplatz.
Das ist ein Naturcampingplatz, öffnen wir hier erst 1. Mai bis 1. Oktober. Das ist ein ganz großer Platz, 20 Hektar mit 160 Plätzen. Die sind große Plätze, verteilt unten am Ufer und so. Und das ist die Sache hier, dass wir wollen, dass die Gäste kommen und wollen fühlen, dass sie sind in der Natur. Das bedeutet, Nachbar soll nicht dicht dran, muss Luft dazwischen. Das ist wichtig. Und die Häuser sind auch freiliegende, die sind alle außerhalb des Campingplatzes. Und die liegen mit Abstand voneinander, das ist auch wichtig. So typisch smoländische Häuser, rot mit weißen Ecken.
Jetzt in der Vorsaison, als ich hier bin, sind hauptsächlich Angler hier.
Angeln ist im Vorsaison, Angeln. Die kommen jetzt in April, Mai, Juni. Und wenn wir kommen im Hochsaison, Juli, August, dann ist mehr Familien unsere Zielgruppe. Und das ist Angeln ja nicht so wahnsinnig gut, weil es so warm im See. Und dann kommt ja Herbst und dann ist wieder gut Angeln. Ich sage, wir haben Gäste hier auf jeden Fall von Ende März, also fängt immer an Ostern, bis Ende Dezember. Ich habe ein Guidepool gestartet, so ich habe auch sehr viele Angelguides. Zum Beispiel, wenn Leute kommen und die wollen lernen, angeln, verschiedene Methoden, oder nur rausfahren auf ein Angel-Guided-Tour, so Hecht-Safaris oder Angeln für Zander in der Nacht, im Sommer ist toll, weil im Sommer ist ja kaum dunkel, ist ja immer hell, ist ja fantastisch. Anfang Juli raus mit einem Angelguide in der Mitternacht, dann startet man um 9 in der Nacht und kommt zurück um 1, ist hell. Und der Zander dann, wenn es warm, steht ja unten am Boden, aber in der Nacht geht er hoch und jagt sehr kurz unter, so 1,5 Meter vielleicht, und dann kann man sie einfach oder sehen auf der Echelur, alle Sander, die jagen die kleinen Fische. Und das ist eine große Spannung. Okay. Und nur die Sonnenuntergänge im See Ostern im Juli ist traumhaft.
Neben dem Angeln bietet der Ostern aber noch viele, viele andere Möglichkeiten, um Natur hautnah zu erleben. Ingrid empfiehlt, den See und den Nationalpark vom Wasser aus zu erleben. Ich habe das jetzt auch gerade selber miterlebt. Das ist wirklich ganz besonders magisch, weil es so viele Inseln gibt und er so zerklüftet ist, dieser See. Und das kann man einfach vom Wasser aus ganz besonders toll erfahren. Es gibt auch einen 120 Kilometer langen Kanuweg durch den Ostern, der sogenannte Værensleden, von Åsa im Norden bis Granö im Süden. Aber man kann natürlich auch kreuz und quer auf dem zerklüfteten und verwinkelten See paddeln. Es gibt mehrere solche Windschutzhütten, die kennst du sicherlich. Hier kann man dann auch anlanden, übernachten. Hier sind auch Plätze für ein Lagerfeuer angelegt. Es gibt Holz, es gibt ein Plumpsklo. Und das heißt, das ist einfach so gut ausgestattet, wo man eben gut auch eine Mehrtagestour mit dem Kanu oder natürlich auch mit dem Fahrrad machen kann. Im Nationalpark selbst, der aber ja nur einen kleinen Teil des gesamten Ostens, also des gesamten Sees ausmacht, da darf man nur an einer Stelle zelten. Und das ist der wirklich sehr gut ausgestattete Rastplatz am Trollberget. Der Trollberg. Und zu diesem mystischen Berg, zu diesem mystischen Trollberget, da mache ich mich nun nicht mit dem Boot, sondern mit dem Fahrrad auf. Das ist eine weitere Möglichkeit, eben um die wirklich wunderschöne Natur des Osnern zu erleben. Um den See herum, das habe ich eingangs ja schon erwähnt, führt der 160 Kilometer lange Radweg Osnern rund.
Es gibt viele Fahrradtouren und dann gibt es Osnern rund, das ist rund um den See. Mhm. Und da, sonst gibt es die große Südostläden, Das fängt ja von Skåne an.
Geht ein bisschen weg, oder?
Ja, und dann geht es hier auf die östliche Seite hoch. Oder gibt es Bornwalsläden, ich gehe von Karlshamn hier hoch nach Wieslander und dann nach Halmstad. Es gibt viele, es ist wie ein Spindelnetz, Spinnenweber, so man kann fahren, wie man will.
Der Südostläden, von dem Ingrid spricht, der endet oder beginnt in Växjö, das ist wenige Kilometer nördlich des Sees, so die nächste wirklich auch größere Stadt. Und von dort führt eben der Südostläden nach Skåne. Auch der Sverjeleden, das ist so ein sehr weit verzweigtes Radwegenetz, das durch Gesamtschweden führt. Auch der führt über, ja, über so Land zu Inseln auf einer idyllischen Straße mitten über den See. Das ist eine Straße, die wirklich quer drüber führt, über von einer Insel zur nächsten. Und hier kann man toll fahren und toll radeln und hat immer den See rechts und links im Blick. Ich leihe mir ein Rad im Olshults Handelsboot, im gleichnamigen und auch sehr, sehr kleinen und überschaubaren Ort Olshult. Um von dort zum Trollberge zu kommen, muss ich den Bornwalsleden nehmen. Von dem hat Ingrid ja auch schon gesprochen. Früher führte hier eine Eisenbahn herum, eine Schmalspurbahn, die mittlerweile aber stillgelegt ist. Und auf dem ehemaligen Bahnwall radelt man nun eben durch den Wald und am Seeufer entlang. Nach etwa 12 Kilometern erreiche ich den Rastplatz am Trollberget, wo es auch einen sehr schönen Badesteg gibt, der im Sommer zum Baden einlädt. Also der ganze Ort hier ist sehr, sehr schön angelegt. Es gibt einige Schautafeln, die informieren über den Nationalpark. Der wurde erst 2018 gegründet, ist damit der jüngste schwedische Nationalpark und wurde damals von Kronprinzessin Victoria feierlich eingeweiht. Neben viel Wasser und einigen Inseln sind es vor allem drei Gebiete, die den Nationalpark ausmachen. Teile des Naturreservats Bürscher, das Moor Tuftosa Myr und das Biotop Trollberget, wo ich mich jetzt gerade befinde. Das sind also drei Bereiche, die über den Landweg gar nicht direkt erreichbar sind. Also da muss man immer den Nationalpark wieder verlassen und dann wieder reingehen. Übers Wasser kann man sozusagen, hat man die direkte Verbindungen zwischen diesen drei Gebieten. Ja, und ich befinde mich jetzt nun am Trollberget und hier liegen mächtige Felsen mitten im Wald. Ja, inzwischen manchen führen so kleine Pfade umher oder sie werden so wie auseinandergesprengt und man kann so zwischendurch klettern. Es gibt kleine Höhlen, die die Fantasie beflügeln. Trolle trieben hier ihr Unwesen, deswegen ja auch der Trollberget. Die Menschen sahen angeblich aber auch Zwerge, sogar ein Drache war vor langer Zeit gesichtet worden. Das Ende eines geheimen Felsenganges wird angeblich von einer Eisentür versperrt und dahinter wartet ein unterirdischer Saal voller Gold und anderer Schätze, auf den Glücklichen, der dann eben diese Tür findet und öffnen kann. Also es gibt unzählige Sagen, viele, viele verschiedene Sagen, die rund um diesen Trollberget existieren. Die Eisentür finde ich nicht. Etwas enttäuscht über entgangene Reichtümer radle ich dann wieder zurück. Ich frage Ingrid dann noch, welche anderen Orte sie besonders empfehlen kann.
Ich muss sagen, ich bin so liebe von der Nationalpark. Und ein Tipp, mein bester Tipp ist, raus paddeln mit Seekajak früh und einen Tag in den Nationalpark. Paddeln zwischen den Inseln. Oder wenn man nicht paddeln will, dann kann man mit Fahrrad in der Tuftosa Myr, der Südteil von dem Nationalpark, diese wunderschöne Rundtour. Ich denke, es ist circa 4,5 Kilometer zu laufen, mit Fernglas und ein bisschen laufen leise. Dann hört man mehr. Nicht so sprechen und bla bla bla, sondern man macht das. Cool, man muss es einnehmen, heißt es so?
Aufnehmen.
Aufnehmen oder, und spielt keine Rolle, was es ist für ein Wetter. Man muss sich anpassen mit Kleider, aber es riecht besonders oder speziell nach, es hat geregnet. Wissen nicht alle. Das ist so, kann es nicht erklären, man muss erleben. Oder kleine Spuren im Wald, wo die Tiere waren. Welche Tiere waren denn hier? War das ein Wildschwein oder war das ein Rehbock, der hat seine Geweih gefegt? So, das ist interessant. Oder war es ein Eichhörnchen da so? Man kann, es ist sehr viel zu erleben in der Natur.
Das Tuftosa Myr, das Ingrid empfiehlt, ist ein Moor im südlichen Teil des Nationalparks. Es liegt direkt am Bornwalsleden, also auf dem ich auch mit dem Rad auch entlang geradelt bin. Lässt sich deswegen sehr, sehr leicht mit dem Fahrrad erreichen. Es gibt aber auch einen kleinen Wanderparkplatz, also wo man auch mit dem Auto ranfahren kann. Auf etwa 4 Kilometern führt ein schmaler, wirklich sehr, sehr schmaler Wanderweg durch das Moor. In besonders feuchten Stellen wurden so Holzplanken ausgelegt. Die findet man in ja vielen Nationalparks oder Naturreservaten in Schweden. Dennoch ist ein festes und vor Feuchtigkeit schützendes Schuhwerk angeraten. Vor allem, wenn man kurz vor Ende vom Weg abkommt und plötzlich nicht gewünschten Nahkontakt mit den Tücken eines Moores bekommt, so wie es mir passiert ist. Davon abgesehen ist aber das Moor wirklich sehr faszinierend. Ich finde Moore immer so, deswegen auch so toll oder so schön, weil sie so anders sind. Das ist so eine Natur, die man selten erlebt und die sehr karg ist, sehr, ja, unwirtlich auch ein Stück weit, aber natürlich trotzdem lebt, wo ganz viele Vögel, Insekten, Pflanzen irgendwie sich ja auch befinden und man da so hindurchgehen kann und sich manchmal wie so ein Fremdkörper als Mensch auch fühlt. Und gerade dieses Gefühl, finde ich, macht den Besuch eines Moores auch so faszinierend. Ja, so ist der Nationalpark, also nicht nur der Nationalpark, sondern der gesamte See Osnern, wirklich ein Flecken wunderschöner, teils auch wilder Natur. Natur, die sich mit dem Kanu, mit dem Kajak oder Motor perfekt vom Wasser aus entdecken lässt, aber eben auch mit dem Rad oder wandernd. Der Jednugod, den habe ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinkt, der inmitten dieses kleinen Paradieses liegt, ist ein idealer Ausgangspunkt für diese Entdeckungstouren. Und das Schöne ist, wenn du irgendwie eine spezielle Tour haben möchtest, wenn du sagst, ich möchte eben im Sommer mitternachts rausfahren und Zander fangen, beispielsweise. Oder wenn du Tipps zum Fotografieren brauchst, wenn du sagst, wo sind eigentlich die besten Horste von Fischarten, wo kann man sie am besten beobachten, um sie zu fotografieren? Oder wenn du wissen willst, wo man besonders gut angeln kann oder was auch immer, dann wende dich am besten direkt an Ingrid Uhlsson. Sie versucht wirklich für ihre Gäste alles irgendwie zu organisieren und möglich zu machen und das ist toll und deswegen kann ich diesen Jednugod auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, ich habe nun viel über die Natur gesprochen und dabei beinahe vergessen, dass auch das vom Menschen gemachte rund um den Osnern wirklich sehenswert ist. Und schön ist es beispielsweise einfach mit dem Rad oder auch mit dem Auto auf dieser kleinen Landstraße, von der ich vorhin schon erzählt habe, zwischen Urschuld im Süden und Hüsebybrück im Norden entlang zu fahren. Das ist eben diese Straße, die mitten durch den See hindurchführt und wo man eben ganz viele tolle Seeblicke hat. Und da tauchen auch immer wieder wunderschöne rote Holzhäuschen, kleine Höfe auf, kleine Dörfer. Die sind liebevoll angelegt, sehr schön gepflegt und das ist so, ja, so ein bisschen Schwedenromantik pur hier. Im Norden endet diese Straße in Hüsebybrück. Auch das lohnt einen Besuch. Es ist eine alte Eisenhütte, in der bereits im 17. Jahrhundert Kanonen gegossen wurden. Das war eine wichtige Eisenhütte, eine große Eisenhütte mit großen Ländereien auch drumherum. Und hier gibt es eben verschiedene alte Stätten, eine Schmiede beispielsweise und auch ein mächtiger Herrenhof, ein sehr schöner Herrenhof. Die können heute alle besichtigt werden. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen und in der alten Meierei ist auch ein hübsches Restaurant und Café eingerichtet. Und an einem warmen Tag hier draußen zu sitzen, eine Fika-Pause vielleicht zu machen, das ist einfach herrlich. Zwar ist man hier weit entfernt von der Wildheit und der Schönheit des Osnern-Nationalparks, mit etwas Glück trifft man aber auch hier auf einen der Osnern-Big Five. Also nicht den Elch natürlich, der wird hier nicht vorbeimarschieren, wahrscheinlich nicht. Auch nicht der Seeadler oder der Fischadler und auch nicht der Brachttaucher. Aber als ich hier so sitze und die Frühlingssonne genieße, da fliegen zwei Kraniche auf ihrem Weg gen Norden vorbei. Also die Natur ist auch hier, selbst an dieser Eisenhütte oder dieser ehemaligen Eisenhütte, ganz nah. Ja, das war's zum Osnern, dem jüngsten Nationalpark Schwedens. Ein wirklich schöner Flecken Natur, sehr, sehr zu empfehlen. Und was eben Ingrid Uhlsson ja auch meinte ganz zu Beginn, das ist so die erste Wildnis, wenn man von Süden ankommt. Das heißt, man ist nicht lange unterwegs, wenn man von Trelleborg oder von Malmö, je nachdem, wie du nach Schweden reist, wenn du dann von dort ein bisschen weiter Richtung Norden fährst, 2-2,5 Stunden, dann bist du am Osnern. Und deswegen ist er schnell erreichbar und man muss gar nicht weit in den Norden fahren, um schon tolle Natur genießen zu können. Mich würde mal an dieser Stelle interessieren, es gibt ja viele Nationalparks in Schweden, sehr, sehr unterschiedliche. Welcher ist eigentlich dein Lieblingsnationalpark? Ist es eher der wilde Sarek weit im Norden oder eben so ein lieblicher, schöner wie der Ostern mit viel, viel Wasser? Oder ja, wo zieht es dich vielleicht immer wieder hin? Zu welchem Nationalpark? Schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Ich bin gespannt auf deine Nachrichten. Und wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hade so bra. Wiehörsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.